Redebedarf 2.0. Was in Essen passiert und was in der Radio Essen Redaktion passiert. Was euch und uns bewegt hat, wir nehmen euch mit für einen Blick hinter die Kulissen.
Ich bin Nadine Müller und wir sprechen heute über die wichtigsten und spannendsten Themen der Woche und geben euch dabei aber auch immer so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Das heißt, wir sprechen nicht nur über die Themen selbst, sondern wir holen uns zum Beispiel die Recherche direkt ins Studio, die irgendein wichtiges und spannendes Thema schwierig recherchiert hat, oder mal den Reporter, der einen ganz spannenden Einsatz hatte, so wie auch in dieser Woche. Da war nämlich unser Stadtreporter bei der ThyssenKrupp-Demo, da waren wirklich tausende Menschen vor Ort, haben den Chef ausgebuht. Ich habe mit ihm telefoniert, habe den kaum verstanden. Da war wirklich ein Lärm im Hintergrund. Außerdem sprechen wir heute über Tattoos in der Radio Essen Frühschicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unser Frühschichtmoderator Joshua Windelschmidt gar kein Tattoo hat, aber vielleicht hat er ja eine Menge darüber gelernt in dieser Woche. Und wir sprechen über Chaos im Kopf, würde ich sagen, weil wir schon wieder eine kurze Woche haben und wir gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Zumindest manche von uns. Ich würde sagen, wir holen uns direkt den ersten Gast rein. Ja, und ich würde sagen, in dieser Woche ist es ganz schön laut geworden. Auf jeden Fall bei dir, Tim. Du hast nämlich diese Klänge hier wahrscheinlich mal gehört. Das hört sich ein bisschen an wie so ein Schwarz-Weiß-Film, finde ich.
Okay, ja. Es ist Tuba-Musik und ich fand das ganz witzig. Die Tuba ist das Instrument des Jahres 2024 und da habe ich einfach mal geguckt, wer spielt denn in Essen Tuba? Und es gibt tatsächlich an der Folkwang-Uni eine Klasse, die Tuba studiert. Und da habe ich tatsächlich mit Menschen gesprochen, die ja echte Überzeugungstäter sind.
Ich bin die Darin Friedrichs. Die Tuba hat einen wundervollen Klang, kann hart, kann warm, alles. Und macht einfach Spaß zu spielen.
Ich heiße Andreas Vlachos, ich komme aus Griechenland. Ja, Tuba macht viel Spaß.
Ich heiße Sheng Songzhou aus China. Für mich Tuba ist interessant.
Ja, und der Letzte, den wir da gehört haben, der ist übrigens seit 4 Jahren schon in Essen, um eben Tuba zu studieren.
Was macht man denn da? Ist das ein Studium, was auch wirklich 3 Jahre geht und wo man dann einen Abschluss hat?
Ehrlich gesagt, die Details kann ich dir gar nicht beantworten, aber ich fand es einfach nur schräg, dass es sowas überhaupt gibt. Und wir haben auch gesprochen mit dem Dozenten und so und die sind alle total begeistert von diesem Instrument, weil es einfach die Basis eines jeden Orchesters ist.
Orchester ist vielleicht das richtige Stichwort. Das hört man bestimmt auch mal in der Oper.
Ja, auf jeden Fall. Und den Regisseur dahinter, den habe ich kennengelernt. Und das fand ich super spannend. Es geht um Wojciech. Also ich weiß nicht, wer noch diese kleinen gelben Reklamheftchen da im Koffer hat. Ganz, ganz schrecklich fand ich das damals. Und er hat sie gerne gelesen. Danach habe ich ihn nämlich auch gefragt, als das Mikro schon aus war. Aber der Martin G. Berger, das ist wirklich ein total spannender Typ. Der ist total gefragt, hat jetzt auch einen Preis bekommen dafür, dass er eben bester Musiktheaterregisseur ist. Und wir haben gar nicht ehrlich gesagt über die Oper, Wozzeck heißt die, also nicht Wojciech, sondern Wozzeck heißt sie in Essen. Hat jetzt
über also, alles andere gesprochen.
Nur nicht also alles andere, wie das nämlich so funktioniert. Wir saßen da im Theater und da wird in einer Stuhlreihe so ein Pult aufgebaut für ihn während der Proben. Da hat er dann sein Mikrofon, wo er dann immer Kommandos geben kann. Und das hat er mir dann einfach alles mal gezeigt und hat mir auch erklärt, wie das so funktioniert, wie so ein Stück entsteht. Mhm. Und ich wusste zum Beispiel, habe nie darüber nachgedacht, dass er schon vor 2 Jahren bestellt worden ist und dass er sich so lange auch vorbereitet und jetzt die Proben dauern 6 Wochen und er ist immer dabei. Also die Sänger und so, die werden halt immer nur bestellt, wenn sie gerade dran sind oder die Statisten. Aber er ist immer dabei und das heißt, bis zu 14 Stunden am Tag probt er da mit den Leuten und er ist so ein kleiner Pedant, hatte ich auch den Eindruck. Also der will es besonders schön machen. Und wir können ja mal reinhören, was er so erzählt.
Ich sage immer, das ist ein bisschen wie beim Bundeskanzler. Der hat die Richtlinienkompetenz. So empfinde ich das auch immer als Regie. Ich gebe die Richtlinien aus und da drin sind dann lauter Menschen, die ja eigene Expertisen haben. Ich kann, sage ich immer, eigentlich nichts oder alles ein bisschen. So, also alles gerade so genug, dass ich den Menschen, die es wirklich können, sagen kann, wie ich es mir vorstelle und mit denen natürlich aber auch ins Gespräch darüber gehe.
Ja, ich glaube, wenn er so gefragt ist, dann stimmt das vielleicht nicht ganz, dass er von allem ein bisschen oder nichts kann. Aber überleg mal die Arbeitszeiten, 14 Stunden am Tag, 6 Wochen und dann vorher ja auch noch die ganze Vorbereitung.
Ja, ja. Und was ich auch spannend fand, ich habe ihn dann gefragt, wie das denn ist, wenn er dann in der Premiere sitzt und er sagte mir, nee, Er sitzt nicht im Theaterraum, also das wäre nicht für ihn schlimm, sondern für alle, die drumherum sind, weil er so tierisch nervös ist. Das heißt, er sitzt dann zum Beispiel mal an der Technik oder ist in der Seitenbühne oder guckt auf irgendwelche Monitore, weil das Schlimme ist natürlich für ihn, er kann dann nicht mehr eingreifen.
So hört er sich nicht an, als wäre er da so nervös, ne?
Doch, doch, doch. Also wie gesagt, das ist schon jemand, der ist ein Pedant, möchte ich schon sagen, aber sehr, sehr nett. Also toller Typ.
Und du bist aber auch noch diese Woche joggen gegangen oder laufen gegangen?
Nein, das wäre nichts gewesen.
Ich wollte doch nur eine Überleitung schaffen irgendwie.
Ja, es geht um Katja Michalek, auch eine tolle Frau aus Essen, die den Resi-Run schon seit vielen, vielen Jahren organisiert. Resi steht für Resilienz und sie ist Dozentin auch in dem Bereich, gibt Seminare. Und zwar geht es um das eigene Spinnennetz der Resilienz, also da, dass man stark sein soll gegen Schicksalsschläge.
Da muss ich mal kurz eingreifen. Ja. Resi-Lauf. Woran denkst du als erstes?
Ja, dann denke ich natürlich an unser Redaktionssystem. Ne? Aber
da musste ich sofort dran denken. Wir haben hier bei uns in der Redaktion so ein Programm, wie wahrscheinlich jeder auf seiner Arbeit irgendein Computerprogramm hat. Und bei uns heißt das Resi für Redaktionssystem. Und du hast mir eben schon so oft gesagt, den Resi-One oder Resi-Lauf. Und da musste ich die ganze Zeit schon dran denken.
Ich habe an Zensi auch gedacht, aber... Oder die mit dem Traktor abgeholt wird, ne? Resi, hol die mit meinem Traktor, aber egal. Also darum geht's alles nicht, sondern es geht tatsächlich um das Thema Resilienz. Und sie ist halt die Organisatorin, die auch dafür brennt, die auch erstmal allen die Hände schüttelt, bevor es losgeht und auch selber mitläuft. Und dann habe ich was ausgeplaudert, was im vergangenen Jahr passiert ist.
Das ist gemein. Warum haben Sie das erzählt? Ja, ich bin als Vorletzte ins Ziel gekommen. Nein, ich bin überhaupt keine Profiläuferin. Ich bin vor knapp 5 Jahren habe ich erst gestartet. Und so ist der Lauf auch entstanden. Als ich es geschafft habe, 30 Minuten am Stück zu laufen, war mein erstes Ziel um den Waldener See. Und habe dann halt irgendwie ein paar Leute um mich versammelt. Wir haben dann einfach, das war einfach aus Jux und Dollerei. Wir haben T-Shirts drucken lassen. Und erst im dritten Jahr ist es dann ein Wohltätigkeitslauf geworden. Erst da haben wir es dann auch größer gemacht. Aber nein, ich bin bei weitem keine Profiläuferin, überhaupt nicht.
Ach, das war auch ganz schön fies.
Ja, aber sie steht ja dazu. Und es gibt zum Beispiel auch keine Zeitmessung bei dem Lauf, sondern es geht wirklich darum, dabei zu sein und eben MS-Kranke zu unterstützen. Dazu muss man wissen, der Mann von Katja Michalek ist an MS erkrankt. Mhm. Und dieser Lauf und alles, was da reinkommt mit dem Lauf, geht eben an MS-Kranke beziehungsweise deren Familien. Und das ist schon eine schöne runde Geschichte. Und auch sie ist eine echte Überzeugungstäterin. Also das vereint alle drei.
Sehr interessant, auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Vielleicht Tuba und Alto-Theater sind noch ein bisschen eine Kategorie, aber dann der Lauf. Also hast du auf jeden Fall alle Bereiche mal abgedeckt diese Woche. Was ist heute? Das ist die große Frage diese Woche. Nicht, wer sind wir? Das wissen wir. Du bist Angela Hecker, ich bin Nadine Müller.
Hallöchen.
Also noch alles gut, aber wir wissen eben nie, welcher Tag ist. Wir haben eine kurze Woche.
Ist so, oder? Vor allen Dingen, also dann mit diesem Feiertag, das eine ist Pfingstsonntag, das andere ist Pfingstmontag und dann auf einmal Dienstag. Ups, ich muss ja arbeiten und meine Kinder und mein Mann waren zu Hause. Weißt du, die hatten noch einen Tag schulfrei und es war einfach, es fing eigentlich schon am Sonntag an. Da hatte ich irgendwie, keine Ahnung, noch so ein Samstagsgefühl. Also ich wusste wirklich die ganze Woche nicht, welcher Tag ist. Und am Dienstag, als ich dann angefangen habe, war für mich halt wie ein Montag. Mittwoch hatte ich irgendwie so gar kein Gefühl, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Und am Donnerstag, da war ich aber dann meiner Zeit schon wieder ein Stück weit voraus. Da habe ich gedacht, nö, jetzt ist Freitag. Aber war nicht.
Ja, schön, dass du heute am Freitag dann da bist, ne? Wenn du dachtest, gestern war schon Freitag. Ich kann dir einen Trick verraten.
Ja?
Einfach jeden Tag arbeiten, weil dann weißt du gar nicht mehr, wo du überhaupt bist.
Ja, das stimmt. Wenn du dann, das ist ja wirklich das Phänomen, wenn du jeden Tag bist. Oder wenn man im Urlaub ist, das ist ja auch so ein Phänomen. Da weiß man eigentlich auch nicht mehr so wirklich, was für ein Tag ist. Aber diese kurzen Wochen, die bringen mich irgendwie raus. Ich arbeite lieber tatsächlich durch, als wenn man irgendwie einen Tag so mitten in der Woche auf einmal frei hat. Und wenn du dann kein Brückentag genommen ist, ich bin völlig raus aus meinem Konzept. Das bringt mich irgendwie durcheinander.
Ja, und ich glaube, wir haben bis auf eine Woche, jede Woche im Mai einen Feiertag. Ne? Jetzt nächste Woche Donnerstag wieder, haben wir wieder frei.
Genau, dann und ist da nochmal so ein Brückentag. Fahren auch wieder 1000 Leute weg. So, beim Radio hast du keinen Brückentag.
Nee, und Stau hat man immer auf den Autobahnen. Aber vor allem, wenn du im Studio stehst und moderierst und ja den Leuten bestimmt auch manchmal sagst, ich wünsche euch einen schönen Freitag. Ist dir das gestern mal passiert?
Nee, ich habe richtig drauf geachtet. Ich habe es aber, ich habe es aber dann einmal moderiert. Mhm. Also dann auch mit dem richtigen Tag. Das ist mir auch schon mal passiert. Da wollte ich dieses Gefühl einfach aufnehmen von dieser kurzen Woche und halt sagen, oh, ist irgendwie komisch, welcher Tag ist. Und dann habe ich mich so konzentriert und dann sage ich auch noch den falschen Tag. Also das ist mir dann auch passiert, aber gestern nicht. Also ich habe keinen schönen Freitag gewünscht, aber habe einfach gesagt, verrückt. Die Woche, ich weiß eigentlich nie, welcher Tag ist.
Manchmal, wenn man da am Mikrofon steht, man erzählt so schön fröhlich seine ganzen Geschichten, die man so im Kopf hat. Man hat gedacht, oh, das kann ich ja nochmal erzählen, das war ja ganz schön. Und ganz am Anfang, also bei mir ist es noch nicht so lange her, dass ich da mal am Mikro das erste Mal stand oder die ersten Male. Da drückt man dann die ganzen Knöpfe, mittlerweile ist das drin. Am Anfang natürlich nicht, da muss man aufpassen, wie ein Fuchs, dass man über richtig drückt, die Regler
richtig mega konzentriert,
zieht. Genau. Und dann stand ich oft da, wusste nicht mehr, welcher Tag ist, wusste nicht mehr, welche Uhrzeit ist. Und dann wollte nur sagen, ich bin da die Müller und wollte mal die Uhrzeit sagen. Hab auf die Uhr geguckt, es hat mir gar nichts mehr gesagt. Ich wollte den Wochentag sagen, ich habe so oft den falschen Wochentag gesagt, ich habe Mittwoch, Montag gesagt und sowas, weil man so konzentriert auf andere Sachen ist. Und
ja, das stimmt.
Dann noch die kurze Woche, ich glaube, das hätte ich nicht gepackt.
Ja, das ist ja bei mir, das ist ja schon die ersten Sendungen. Ist dann ja wirklich schon lange her, aber ich kann mich an dieses Gefühl einfach, kann ich mich erinnern. Vor allen Dingen, ich bin ja so eine Zittermaus, ne? Mhm. Bei mir war das dann oft so, dass ich dann
doppelt aber so die banalsten Sachen verschwinden einfach aus dem Kopf.
Ja, das ist wirklich so. Also man hat manchmal, wenn man diese, als ich noch in der Radioessen Frühschicht war und man irgendwie dann so Schlafmangel hatte, war Mittwoch oft der Tag, wo wirklich schlimm war. Also wo man einfach so durch war und wo du halt wirklich manchmal Blödsinn geredet hast oder dann hattest du wie so ein Wollschal irgendwie im Mund, dass du manchmal gar nicht wusstest, was hab ich da jetzt erzählt und die Wörter sind auch gar nicht so rausgekommen. Am allerschlimmsten ist das dann aber, wenn man nach Hause kommt und dann nicht mehr reden kann. Und ich muss dann ja die
Kinder... Du hast ja den ganzen Tag dann schon gesprochen.
So, und dann holst du die Kinder von der Schule ab. Und dann wollen irgendwelche Eltern mit dir reden und du redest halt einfach wie so ein Horst, weil du einfach keine Wörter mehr. Und ich habe mich dann immer entschuldigt, ich habe gesagt, Entschuldigung, ich bin schon seit halb vier wach und ich habe hier, habe heute schon so viel geredet. Und ich glaube, die meisten haben irgendwie gedacht, die mich nicht so kannten, oh mein Gott, die Frau kann sich mal so gar nicht artikulieren.
Ja, und dann bist du zu ihnen hingegangen und hast gesagt, Entschuldigung, welchen Wochentag haben wir heute?
Können Sie mir mal ganz kurz weiterhelfen, welchen Tag haben wir denn? Das wäre geil.
Ja, und richtig laut wurde es auch bei der ThyssenKrupp-Demo an der Konzernzentrale bei uns in Essen. Da waren tausende Beschäftigte und sind auf die Straßen gegangen. Mittendrin unser Stadtreporter Kostas Mitzalis.
Ja, 5000 waren es, offiziell 5000, weil mehr durften nicht hin vor dieser Konzernzentrale. Der Platz ist ja auch beschränkt, aus Sicherheitsgründen sollten es 5000 sein. Aber ich habe nicht nachgezählt, aber es waren doch ein paar mehr. Mhm. Ja.
Und das war ein sehr emotionaler Auftritt auch von dem Boss, von dem Konzernvorsitzenden.
Ja, die IG Metall und die Beschäftigten, die sind sauer auf ihren Boss, ne? Die sind sauer auf Miguel Lopez, der ist seit nicht mal ein Jahr da und hat sich schon sehr, sehr unbeliebt gemacht, weil Stahl ist nicht mehr so nachgefragt. Die Autoindustrie braucht weniger Stahl, weil sie weniger Autos produzieren. Die Chinesen, die sind auf dem Weltmarkt viel, viel billiger als deutscher Stahl. Ja, und deswegen sagt er, muss er die Stahlproduktion runterfahren, will einen Teil der Stahlsparte verkaufen. Aber er kommuniziert nicht mit denen. Also der ignoriert so ein bisschen die Spielregeln. Ja, und das lassen sie sich nicht gefallen. Deswegen waren gestern eben mindestens 5000 hingekommen, um dem mal vor der Aufsichtsratssitzung, wo über diesen Verkauf entschieden werden sollte, mal die Meinung zu geigen und das auch alles mit Tröten, Trillerpfeifen. Sehr schön war die Szene, als er rausgekommen ist, weil er hat ja angekündigt, okay, ich komme raus, ihr werft mir mangelnde Transparenz vor, ich sage euch, was ich vorhabe. Das hat er dann auch getan und spiel mal die Szene ein, wo er rauskam und sagte, es soll keine Kündigung geben.
Es soll auch weiterhin keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Aber wir müssen handeln, damit Stahl aus Duisburg auch weiterhin eine Perspektive hat. Vielen Dank.
Du hörst, ne? Die brüllen alle Lügner, Lügner. Das heißt, die glauben dem nicht. Mhm. Und dieses Vertrauen hat er sich, glaube ich, verzockt bei denen.
Wir hatten ja auch mal kurz telefoniert. Ich war hier auf dem Nachrichtenplatz, habe Nachrichten gemacht und ich
habe dich nicht verstanden.
Ich habe dich so ganz schlecht verstanden. Es hat sich angehört, als ob du mitten in der Menge stehst. Die haben richtig Krach gemacht und auch jetzt dieser Ton wieder, wo die rufen Lügner, Lügner. Die glauben dem ja alle nicht mehr. Es ist ja jetzt schon länger das Problem, dass sie sich einfach nicht informiert fühlen.
Ja, Kommunikation kann er nicht. Ne? Also das habe ich auch bei dieser kurzen Rede draußen gemerkt. Also wenn ich schon rausgehe, ankündige, ich komme raus, ich sage meinen Beschäftigten, meinen Mitarbeitern, was ich vorhabe, ja, dann spreche ich und reihe nicht irgendwelche beliebig austauschbaren Managerphrasen hintereinander. Also das Einzige mit Aussage war, es soll keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Ansonsten das andere war Manager-Blabla, würde ich es mal nennen, wenn ich ganz höflich bin. Auch das, dass er eben keinen kündigen will, wahrscheinlich auch nicht kann, das hat er auch nicht erörtert, nicht erklärt, warum und wie er das anstellen will.
Ja, und ich finde, das Problem ist ja auch einfach, dass die Beschäftigten sich Sorgen machen, also wirklich Sorgen. Ich finde, am meisten merkt man das daran, dass einer zum Beispiel gesagt hat, ich mache mir um meinen Job nicht so viel Sorgen wie vielleicht um die Jugend, die jetzt
hatte,
da in das Geschäft einsteigt.
Noch knapp
einsteigt.
Zwei Jahre zu arbeiten, ne? Und der stand auch mit seinen Auszubildenden, die haben sich unterhalten, deswegen hatte ich da zwei Generationen, habe die gefragt und er sagte mir, du, ich habe noch, ich glaube, 18 Monate, 20 Monate. Mhm. Für mich ist das egal, aber guck dir die Jungs an, hoch ausgebildet. Wo willst du sonst hin, ne? Wenn du irgendwo als Stahlkocher ausgebildet bist? Jung haben noch ein paar Jahrzehnte vor sich, die sie arbeiten müssen. Ja, und dann kriegen die mit, wie ihr Konzern gerade so ein bisschen zerstückelt werden soll, verscherbelt wird. Ne? Da ist ja ein tschechischer Milliardär, der will erstmal 20% der Stahlsparte haben, danach wahrscheinlich mehr. Und dann, was ich auch sehr ungerecht finde, wo sich auch die Mitarbeiter so ein bisschen veräppelt fühlen, Bund und Land geben ThyssenKrupp ungefähr 2 Milliarden Euro, um umzustellen auf grüne Energie, auf Wasserstoffproduktion. Mhm. Das ist teuer, ja, das ist auch sinnvoll. Jetzt sagten mir die Mitarbeiter, ja gut, die pfeifen sich die Kohle vom Land und vom Bund rein, machen den Konzern schick, ja, und dann verscherbeln sie ihn und wir stehen auf der Straße. Also die Befürchtungen sind nicht ganz an den Haaren herbeigezogen.
Ich denke, da wird auf jeden Fall noch was kommen und wir werden es dann mit Sicherheit wieder von dir hören. Wichtiges Thema, nicht nur bei uns in Essen, sondern vielleicht in ganz NRW oder sogar in ganz Deutschland.
Bundesweit, ja, auf jeden Fall.
Unseren Podcast hört ihr hoffentlich regelmäßig überall da, wo es Podcasts gibt. Und genau da gibt es auch unseren Schwester-Podcast zu hören. Essen im Ohr zum Beispiel.
Ich bin die Schwester.
Mit dir, Christian.
Ja. Schwester Christian ist da. Naja, wir sind ja ein Team. Und Essen im Ohr ist tatsächlich der Podcast mit den Talk-Gästen. Mhm. Wobei bei dir kommen ja auch Leute rein und raus. Ja. Da ist ja was los hier im Redebedarf 2.0. Bei Essen im Ohr laden wir uns externe Gäste ein und das ist total spannend, weil wir immer versuchen zu wechseln zwischen Sport, Politik, Kultur und Schlager. Aktuell war Jörg Bausch da. Der ist tatsächlich auf einer Radio Essen Bühne auch schon mal aufgetreten, auf einer kleinen Bühne mit dem Talk und hat zum Beispiel ganz großes Kino gesungen. Das ist ganz großes Kino.
Ich hab's auch noch mal im Original.
Oh, bitte.
Das mit uns, das wird ganz großes Kino.
Ja, ich will gar nicht sagen, dass du nicht genauso schön gesungen hast.
Ja, du kannst es ruhig sagen. Ich weiß, dass ich das überhaupt nicht kann.
Ganz verrückt. Ich habe ja natürlich Jörg Bausch gesehen, als er zum Podcast kam in die Redaktion.
Ja, völlig leger.
Mit der er dann gesprochen hat. Ich hatte den immer nicht so sehr auf dem Schirm. Also andere Musiker hat man vielleicht mehr auf dem Schirm, wenn man jetzt über Musik nachdenkt. Aber ich bin letztens Auto gefahren und habe jemanden abgeholt auf dem Weg. Und dann sagt er zu mir, können wir Jörg Bausch hören? Und da dachte ich, das gibt's doch jetzt nicht. Das ist ja ein Riesenzufall. Mhm. Ja, also Jörg Bausch scheint auf jeden Fall hier in Essen gut anzukommen.
Nicht nur hier, aber er hat eine große Fangemeinde. Das haben wir gemerkt, als wir ihn mal beim Talk hatten und auch Reaktionen auf ihn. Und der füllt ja auch größere Hallen in Oberhausen oder Gelsenkirchen oder wo er dann mal in der Umgebung schon war. Oder in Bochum, in der Halle des Starlight Express hat er mal ein paar Jahre lang eine Aufführung gemacht. Also seine Schlager zum Besten gegeben, mit Show dabei. Da erzählt er auch im Podcast von, dass das auch durchaus wackelig war und er auch mal sich hingelegt hat, weil er da auch, natürlich, das sind ja so Gänge, wo die sonst mit Rollschuhen unterwegs sind. Und das darf man nicht unterschätzen. Der hat viele Fans, die dann mit ihm reisen und ihn anfeuern und zu denen er auch sehr engen Kontakt hat.
Ja.
Und für mich war es spannend, nochmal zu hören, diese Schlagerwelt ist ja sehr boah, also man erzählt ja einiges darüber. Entweder wird er gesoffen oder ist es ein Hauen und Stechen oder, also es ist sicher keine leichte Branche. Und da ist es erfrischend zu hören, dass Jörg Bausch im Grunde genommen sehr, sehr ruhig und vernünftig an die Sache rangeht. Ich glaube ihm nicht alles, also ich habe natürlich nach Alkohol und Drogen und so gefragt. Aber ich glaube schon, dass er ein Mensch ist, der auf dem Teppich geblieben ist, der auch gern inzwischen auf der Bühne ist und darüber nachgedacht hat, denn er wurde teilweise auch richtig philosophisch und er hat einen Freund, also jemanden getroffen, der ihm was Spannendes gesagt hat.
Aber mir hat mal ein guter Freund, der Arzt ist, gesagt, Jörg, du machst genau das Gleiche wie ich. Und ich dachte, wieso? Ich bin Schlagersänger, du bist Arzt, ne? Und dann hat er gesagt, du hilfst den Menschen. Die glücklichen Gesichter und die Momente, die du mit deiner Musik und mit deinen Texten und mit deiner Art auf der Bühne den Leuten im Prinzip eine schöne Zeit geschenkt hast, das ist wie eine Medizin. Du machst dasselbe wie ich.
Ja, so kann man das auch sehen, fast das Gleiche.
Ja, also zumindest ein sehr starker Ansatz und wir haben so ein bisschen rumphilosophiert im Grunde genommen auch über Sinn und Unsinn von solchen Jobs und natürlich auch, ob er Lampenfieber hat und was er schon erlebt hat und so und wie man sich fühlt, wenn man dann so auf die große Bühne rausgeht und natürlich auch so ein bisschen in seine Lebensgeschichte reingeleuchtet. Auch über ernste Themen gesprochen, denn der Schlager hat in einer Welt, wo, ja, wie ESC, ne, Eurovision Song Contest, wo es plötzlich politisch wird oder wo Leute angegriffen werden oder ausgebuht werden, das hat ja nochmal eine neue Dimension, hat er auch eine Meinung zu und es war für mich überraschend, weil ich habe erstmal gedacht, oh, kommt ein Schlagersänger, kennst du, und ja, klar, ist robust und im Auftreten, die Schlager sind einfach, haben Sache, das ist was zum Mitklatschen und zum Freuen. Also ich bin da erstmal neutral reingegangen und war dann doch überrascht, was für ein intensives Gespräch das geworden ist.
Und ich glaube, das ist auch so das Klischee, dass jetzt viele Schlagersongs einfach so mal schnell und ganz einfache Texte und das vergleicht man vielleicht schnell. Weil ich meine, es gibt ja auch viele alte Schlager, ne? Die sind ja auch dann vielleicht ein bisschen tiefgründiger, könnte man schon sagen, ne?
Oder es sind kluge Menschen, die diese Schlager schreiben und machen und produzieren und singen und damit auftreten, aber die sind auch so klug, dass sie sagen, ich kann damit auch Geld verdienen, wenn Schlager sehr einfach ist, wenn er ein Stück heile Welt ist, wenn er eine einfache Sprache hat, weil er erreicht dadurch auch mehr Leute. Will ich denn jetzt irgendwie immer kompliziert, ich muss ja nicht immer Reinhard May Texte singen oder noch was Anspruchsvolleres, Reinhard May ist ja so irgendwo dazwischen. Also ich brauche auch mal was Einfaches, wo ich in die Hände klatschen und mitsingen kann und es gibt auch tiefgründigere Schlager, gab es früher und heute auch. Und in manchen Texten auch von Jörg Bausch steckt natürlich mehr drin. Und er schreibt die auch selber, er produziert die selber. Er hat auch erzählt, wie er, wann die ihm einfallen und dass er sich morgens an den Schreibtisch, nee, morgens in sein Studio setzt und abends textet er auch. Und wir haben auch darüber gesprochen, was ist zuerst da, der Text oder die Musik. Und das ist doch ein interessanter Einblick und kein leichter Job.
Nee. Das ist tatsächlich manchmal so, dass man irgendwie was träumt oder so und dann wird man morgens wach und denkt, das muss ich ganz schnell aufschreiben, bevor ich es gleich wieder vergessen habe. Auf jeden Fall sehr interessant, auch wenn man vielleicht kein Schlagerfan ist.
Ja.
Aber wir haben auch bei Essen im Ohr nicht nur was für die ultimativen Schlagerfans, sondern vielleicht auch für die RWE und Fußballfans. Genau. Da steht ein großes Spiel an jetzt am Wochenende. Wir nehmen immer freitags auf. Niederrhein-Pokal.
Ja, das haben wir nicht. Also je nachdem, wann man es hört, ist jetzt gewonnen oder verloren und weiter im DFB in der Hauptrunde. Schauen wir mal, je nachdem, wann ihr das hört. Aber wir haben jetzt zuletzt durchaus auch immer wieder sportlich thematisiert. Wir hatten erstmal Felix Herzenbruch da, der toll erzählt hat, der Ex-RWEler, auch so ein bisschen Einblicke in den Verein und da hatten wir auch witzige Ausschnitte.
In seinem Meerjungfrauenkostüm.
Ach, was er alles, also das, da hat man schon Töne, die wir ihm vorspielen konnten, da konnte er sich schon gar nicht mehr dran erinnern, aber ein total super Typ, der ja 55 Gründe, Fußballprofi zu werden, als Buch rausgegeben hat. Auch eine witzige Idee, allein die Überschriften. Der ist natürlich genauso online wie alles andere bei Essen im Ohr noch. Wir haben andere sportliche Themen, zum Beispiel Sportreporter Werner Hansch, jetzt vor der EM, ja, immer noch mal gut, so ein Urgestein der Sportreportage zu hören. Der kommt in der nächsten Ausgabe, kann ich schon mal ankündigen. Ja. Und wir werden natürlich den neuen RWE-Boss zur neuen Saison und so weiter demnächst interviewen. Ich lade ihn hiermit schon mal offiziell ein. Wir haben ihn auch schon angefragt. Er muss erst mal in Essen dann auch fest sein und Zeit haben. Das wird alles noch kommen. Wir Essen im Ohr ist ja so, dass es nicht immer so tagesaktuell ist, sondern dass man auch ein Jahr später noch reinhören kann. Und Christoph Dabrowski, der RWE-Trainer, den haben wir vor einem Jahr interviewt, ist immer noch aktuell. Wenn man jetzt mal hört, was hat er damals gesagt, zum Beispiel Saisonziel vor einem Jahr, da ist er ziemlich gut dran gekommen. Also eigentlich hat er seine Ziele so erfüllt. Er hat damals auch noch nicht genau gesagt, wie viele Punkte, aber so in etwa. Und das hat er geschafft. Und so kann man in das alles nochmal reinhören. Da haben wir viele sportliche Themen.
Also Schlager haben wir abgedeckt, ja. Sport haben wir abgedeckt. Sag doch mal, was wir noch alles anderes so abgedeckt haben bei Essen im Ohr.
Ich gucke ja gerne in die Zukunft. Wir haben natürlich immer mal Politiker da jetzt. Europawahl steht an. Jetzt, wo wir das hier produzieren, sind noch ein paar Wochen und man sieht die Plakate überall. Da hatten wir zum Beispiel Jens Geier, den SPD-Politiker, der für Europa antritt, aus Essen, als zweiter Kandidat hinter Katharina Barley auf der Liste. Und die ist ja recht bekannt. Die war schon mal Ministerin in Deutschland und tritt in Europa auf Platz 1 an. Und Jens Geier aus Essen auf Platz 2 in dieser Liste. Das heißt, er kommt auf jeden Fall wieder ins Parlament. Hat auch so manchen Hintergrund erzählt aus Brüssel und Straßburg und wie das so ist, wenn die dann zwischen diesen Orten hin und her reisen, was er sonst so macht. Sehr menschlich, sehr, sehr nahbar und so. Das war toll und demnächst haben wir auch einen Politiker wieder da, Thomas Kufen. Das ist der erste Gast, der ein zweites Mal kommt. Gut, als Oberbürgermeister gibt's auch Gründe. Natürlich machen wir das nicht einfach so, sondern das ist dann die Jubiläumsausgabe, die 111. Ausgabe von Essen im Ohr. Und wir sind gerade dabei, ein paar Fragen zu sammeln an den Oberbürgermeister und zwar von Gästen, die schon mal bei uns waren.
Puh.
Mal sehen, ob das klappt. Wir haben ja noch anderes zu tun, aber das wird erst in ein paar Ausgaben sein. Die 111 ist dann so Anfang Juli dran.
Sonst ist mir noch im Kopf geblieben die Domina natürlich.
Ja, natürlich.
Dann haben wir noch Ralf Richter letztens gehabt. Das wird wahrscheinlich auch viele interessieren. Ja, Kalle Grabowski.
Sehr gut angekommen. Unser Blaulichtreporter Justin Brosch war dabei. Oder besonders, ich glaube sogar die stärkste in diesem Jahr bisher, ist die Ordensschwester, die wir zu Gast hatten, die Kollegin Mona Belinski. Hatte sie, glaube ich, da und das ist auch eine tolle Ausgabe. Das lohnt sich offensichtlich, weil das schon ganz viele gehört haben neben mir.
Wir können es zusammenfassen, von Ordensschwester über Fußballer, über Politiker bis hin zur Domina ist ja, alles dabei.
Und Psychologen hatten wir auch.
Bei dem Frühschichtthema in dieser Woche, über das wir jetzt sprechen werden, habe ich mich gefragt, es gibt ja so Leute, die haben immer langärmlich an und bis zu den Ärmeln sieht alles ganz normal aus, wenn die aber dann mal ihre Jacke ausziehen oder so, ist alles voll tätowiert. Yoshi, du hast diese Woche ganz viel über Tattoos gesprochen. Hast du auch überall, wo wir es nicht sehen, Tattoos? Und wir wissen es nur einfach nicht.
Also die Arme siehst du gerade, ich habe ein T-Shirt an. Wenn ich jetzt die T-Shirt-Ärmel hochziehe, dann würdest du alles voll Nee, ich habe bis jetzt noch keins, was aber nicht heißt, dass ich Tattoos doof finde, sondern weil sich das einfach noch nicht angeboten hat. Ich finde halt, ich persönlich, ich lasse mir ein Tattoo stechen, wenn das was Besonderes bedeutet für mich oder wenn da eine besondere Geschichte hintersteckt. Also es muss einen besonderen Anlass haben. Ich würde das jetzt nicht einfach machen, um meinen Körper schöner zu machen. Das wäre jetzt für mich kein Anlass, sich ein Tattoo stechen zu lassen. Also wenn da irgendwie eine Bedeutung hinter ist. Wir waren vor 2 Jahren in Südafrika mit meiner Frau und meinem Trauzeugen. Das war irgendwie ein cooles Erlebnis und da hatten wir uns tatsächlich vor Ort überlegt, ob wir uns irgendwie so einen kleinen Elefanten oder so stechen lassen, einfach um sich an diesen Urlaub immer zu erinnern. Haben wir jetzt nicht gemacht, aber hätten wir machen können. Und sowas würde ich dann schon eher mal machen.
Kannst du ja auch hier noch den Elefanten tätowieren lassen.
Nee, das muss vor Ort sein. Das müsste da ein Tattoo-Studio sein, was irgendwie auch noch irgendwie eine kleine Geschichte oder so zu erzählen hat. Keine Ahnung.
Du hast da aber sehr hohe Ansprüche an dein erstes Tattoo. Vielleicht
ich muss auch
ist
keins
das eine
haben.
Hürde.
Ja, ich muss ja auch keins haben. Also wenn sich das nie ergeben sollte, ist es auch okay. Aber wenn sich das ergibt, dann muss es schon was Besonderes sein.
Aber du findest, Tattoos müssen immer Bedeutung haben?
Für mich persönlich, ja. Aber wenn das jemand anders sieht, gerne. Also ich finde, manche Tattoos sehen auch einfach wirklich schön aus. Also wenn sich jemand dann Arm mit einem super tollen Muster tätowiert hat, dann bin ich da neidisch drauf. Ich habe jetzt aber auch nicht die Arme, weil ich sehr dünne Arme habe, die dann toll aussehen würden.
Vielleicht
aber
sehen
bei
die
manchen,
ja mit einem Tattoo anders aus.
Vielleicht, ja. Ich lasse mir einfach Muskeln tätowieren.
Wie so ein Muskelanzug.
Ja,
aber die
so
ein
Sixpack,
ja.
So Striche einfach.
Ja. Die Frage ist ja, wenn man irgendwelche Leute sieht, die irgendein schönes Tattoo haben, dann sieht man das Tattoo und denkt, ach, das sieht schön aus, dann denkt man doch im ersten Moment nicht, was hat das wohl für eine Bedeutung?
Nee, das stimmt. Also manche Tattoos sehen einfach schön aus und manchen Menschen stehen Tattoos auch, finde ich. Es gibt so Leute, die können einfach super eine Glatze tragen. Nur deswegen würde ich mir jetzt auch nicht eine Glatze schneiden lassen, weil ich glaube, bei mir sah das wieder doof aus. Also klar, manchmal hat es auch einfach schöne Gründe, also fürs Auge schöne Gründe. Bei mir bräuchte ich oder will ich das jetzt nicht, aber Da ist er dann bei mir die Geschichte entscheidend, die dahinter steckt.
Du hast viele Tattoo-Geschichten gehört in der Frühschicht.
Also eins habe ich mit meiner besten Freundin zusammen auf dem Festival stechen lassen. Das Herz hier, waren wir uns auf dem Close Festival ganz spontan zusammen stechen lassen. Und wir sind seit über 12 Jahren befreundet.
Mir fällt gerade ein, ich habe doch ein kleines Tattoo. Und das habe ich von meinem besten Freund. Ich habe ein Fahrrad auf dem Oberschenkel. Er hat angeboten, mich umsonst zu tätowieren. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich gerne? Fahrradfahren. Und dann ist es halt ein Fahrrad geworden.
Ja, also ich habe ja hier die Flughunde und das ist tatsächlich ein Partner-Tattoo mit meiner Mutter. Sie hat auch so Flughunde, nicht genau das gleiche, aber ein ähnliches. Und das soll halt einfach darstellen, dass meine Mama und ich immer zusammenhalten.
Naja, vielleicht fällt dir gleich auch noch ein, dass du doch ein Tattoo hast, das du kurz vergessen hast. Oder alternativ, ein Fahrrad gefällt ihm gut, deswegen hat er sich ein Fahrrad tätowieren lassen. Vielleicht lässt du dir einen Witz tätowieren.
Ja. Nee, also keine Ahnung. Also mir gefallen so viele Dinge sehr gut, aber das heißt ja nicht, dass ich mir sie sofort tätowieren lassen würde. Also wie gesagt, es muss was Besonderes sein, an das man sich gerne erinnert. Also für mich sind Tattoos kleine Denkmäler. Mhm. So, ne? Und ein Denkmal baust du ja nicht, weil es irgendwie, also klar, es gibt auch Skulpturen, aber für mich ist ein Denkmal, wenn du dich an etwas erinnerst und etwas Besonderes passiert ist, an das man sich zurückerinnert. Und deswegen müsste das für mich sowas sein. Wie halt eben besonderer Urlaub zum Beispiel oder so.
Vielleicht bräuchte ein Interviewgast aus dieser Woche bei dir auch ein Tattoo bald, um sich zu erinnern an eine schöne Zeit.
Aha. Warte.
Fällt der Groschen? Ich glaube, er ist fast da.
Ach so. Du meinst Tusen?
Genau.
Ja, Jonas Ellwanger beendet seine Karriere. Ja, jetzt ist er gefallen.
Das war eine Überleitung aus der Hölle.
Nee, die war eigentlich super, wenn man es weiß, dann war die super. Also genau, wir haben darüber berichtet. Jonas Ellwanger beendet seine Karriere als Handballer beim Tusen. Normalerweise nichts Besonderes, weil viele Sportler irgendwann ihre Karriere beenden und das einfach dazugehört. Bei ihm ist es aber was Besonderes, weil er ist gebürtiger Essener, auf der Margaretenhöhe groß geworden, da wo ja auch der Tusen zu Hause ist, und hat nirgendwo anders gespielt in seinen 26 Jahren Handball. Das heißt, er ist vom Kind bis zum Profi bei einem Verein geblieben, hier in Essen, ist dann auch Kapitän geworden in der Profimannschaft, hat in der ersten Liga gespielt, spielt jetzt in der zweiten Liga. Und es ist auch besonders, weil er erst 30 Jahre alt ist und du kannst bestimmt bis Mitte 30 locker Handball spielen eigentlich. Aber er hat gesagt, nee, ich will jetzt was Neues machen. Ich habe jetzt genug Handball gespielt.
Aber was?
Ja, er hat jetzt einen Job in der freien Wirtschaft und will was ganz anderes machen als Handball, weil er hat jetzt auch studiert und so. Und neben dem Studium kannst du gut Handball spielen. Aber wenn du 35 bist, sage ich jetzt mal, oder 40 und dann deine Karriere beendest als Handballer, dann hast du ja nicht ausgesorgt. Anders als beim Fußball, ne? Und deswegen musst du ja auch ein zweites Standbein haben. Und er hat gesagt, jetzt hat sich das einfach ergeben, dass ich den Beruf jetzt anfange, Vollzeit. Ist auch Papa, also das heißt, er hat auch neben dem Handball noch andere Hobbys und noch anderes zu tun. Das heißt, er hat gesagt für sich, ja, es ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um einfach zu sagen, ich höre auf mit Handball, bevor ich irgendwann zu meinem Karriereende gezwungen werden muss durch eine Verletzung oder durch einen Vertrag, der nicht mehr verlängert wird. So hat er gesagt, er hat selbst in der Hand und möchte gerne jetzt nach 26 Jahren beim Tusen sagen, okay, reicht.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für eine krasse Veränderung sein muss, wenn man das sein Leben lang quasi gemacht hat und jetzt ist man, ja, ich will nicht sagen, macht dasselbe wie jeder andere, das will ich jetzt nicht sagen, aber Sport ist schon irgendwie was Besonderes, also Sportler ist ein außergewöhnlicher Beruf.
Ja,
und jetzt vielleicht im Büro zu sitzen jeden Tag ist dann doch ein großer Unterschied.
Genau, es gibt ja, sag ich mal, uns, die haben einen normalen Job und machen hobbymäßig ein bisschen Sport nebenbei.
Ja.
So, Profi-Handballer in dem Fall haben meistens einen Job, den sie Teilzeit oder Vollzeit machen und dann zusätzlich noch Handball, auch fast Vollzeit. Die trainieren jeden Tag mehrere Stunden, die fahren am Wochenende, weiß nicht, an die Ostsee, um dann ein Spiel zu haben. Da sind sie auch das ganze Wochenende unterwegs. Du hast ja quasi zwei große Jobs und die brauchst du auch, weil du nicht von dem einen alleine leben kannst. So, und er hat jetzt aber einen Job halt gefunden, mit dem er gutes Geld oder normales Geld verdient und braucht den Handball jetzt, sag ich mal, nicht mehr. Und ist vielleicht auch ganz froh, einfach auch Zeit für andere Dinge zu haben, weil das hat er auch gesagt, wenn du Handballprofi werden musst oder willst, dann musst du super viel Zeit investieren und darfst dabei trotzdem nicht den Spaß verlieren. Mhm. Also das ist ja auch so ein Ding. Du kannst natürlich viel zum Handball gehen, aber wenn es dir keinen Spaß macht, dann wird es auch nicht besser.
Ja, könnt ihr euch alles nochmal anhören. Auf radioessen.de gibt's das. Und wir hoffen, wir bleiben hier noch lange erhalten.
Ich beende meine Karriere beim Radio noch nicht.
Hoffentlich und natürlich nicht, verkündet Josh hier aus der Radio-Essen-Frühschicht sein Aus, hatte er auch nochmal explizit gesagt. Nicht, dass da Missverständnisse aufkommen. Auf jeden Fall eine spannende Geschichte, auch mal zu hören, wie das so ist als Profi-Handballer, der aber irgendwie trotzdem gleichzeitig arbeitet. Dann muss man mal überlegen, was das eigentlich für ein Stress sein muss, dass man ja zwei Hauptjobs quasi nebeneinander macht und das ja dann auch noch aus Leidenschaft macht, das macht es dann vielleicht noch ein bisschen schwieriger, da aufzuhören. Wir brauchen, glaube ich, nicht mehr über unseren Schwester-Podcast Essen im Ohr sprechen. Haben wir eben schon ausführlich drüber geredet, wer da gerade ist, wer da schon überall war und wer auch noch kommt. Sonst kann ich nur noch verweisen auf unseren Nachrichten-Podcast. Der Tag in 5 Minuten gibt's täglich, immer abends, so ab 18:30 könnt ihr den hören auf radioessen.de und auch sonst auf Spotify, Apple Music, überall da, wo ihr einfach Podcasts hören könnt oder wo ihr uns vielleicht gerade hört. Könnt ihr mal reinhören, da gibt's die wichtigsten Themen des Tages noch mal zusammengefasst aus der Nachrichtenredaktion. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, irgendwas, worüber wir mal sprechen sollen, dann könnt ihr uns immer eine E-Mail schicken. Das geht an podcast@radioessen.de. Und dann war's das schon wieder für diese Woche. Nächste Woche hoffentlich wieder zu zweit. Tschüss.
Redebedarf 2.0. Der Radio Essen Podcast. Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.